Christi Himmelfahrt, Auffahrt, ist das eher ein froher oder ein trauriger Feiertag? Nach meiner Wahrnehmung gibt es in der christlich-kirchlichen Tradition Feiertage, Festtage, die eher von Freude geprägt sind und andere, die eher von Traurigkeit geprägt sind. Ich mache Beispiele. Weihnachten, ein froher Festtag, weil da uns ein Sohn geschenkt ist, dessen Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Karfreitag, auch ein christlicher Feiertag, darf ich sagen, Festtag. Ein Tag, der vielerorts geprägt ist von auch Traurigkeit, Besinnung. Weil Christus dort am Kreuz ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Und Ostern, o herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, da Jesus lebt ohne alles Leid. Je nach Prägung und Gewohnheit haben wir Vorstellung, in welcher Haltung, in welcher Stimmung wir bestimmte Festtage, Feiertage feiern wollen, vielleicht auch sollten. Es kann uns eine Hilfe sein, mit unseren Emotionen dem Kirchenjahr nachzugehen. Aber vielleicht ist es manchmal auch Stolperstein, wo Menschen, nicht nur draußen, sondern auch Geschwister, nicht das gleiche Empfinden haben am gleichen Tag. Menschen, die vielleicht an Karfreitag nicht traurig sind, sondern musizieren, frohlocken, jubeln, weil Christus das getan hat. Und Menschen, die die Freude der Auferstehung an Ostern direkt nicht so zum Ausdruck bringen, weil sie viel von der gefallenen Welt an ihrem eigenen Leib in ihrer Krankheit ertragen. Übrigens, nebenbei, die besonders hohen christlichen Feiertage sind in unseren Breitengraden noch gekennzeichnet mit zwei gesetzlichen Freitagen. Also Ostern und Ostermontag, Pfingsten, Pfingstsonntag und Weihnachten mit 25. und 26. Dezember. Das sind die hohen Feiertage. Jedenfalls nach Gesetz. Ich bin überzeugt, dass auch das Kirchenjahr mit festgesetzten christlichen Gedenktagen, mit von Menschen festgesetzten Feiertagen, Ruhetagen, gute Momente zur Besinnung sein können. Aber ich selbst erlebe auch, dass nebst all dem Schatz, das diese Feiertage mit sich bringen, manchmal auch Vorstellungen und Erwartungen da sind, selber oder vielleicht von anderen Menschen, die fast zum Korsett werden, was man tut und nicht tut. Ein Korsett, ich weiß nicht, wer von euch noch eins getragen hat. Die äußere Haltung stimmt dann zwar, aber das Atmen fällt schwer. Vielleicht erinnert ihr euch an eure Hochzeit, liebe Frauen. Denn auch wenn wir im Kalender Ostern stehen haben, leben wir nicht mehr damals mit den Jüngern. Und auch heute, wenn Himmelfahrt im Kalender steht, stehen wir heute nicht auf dem Ölberg zwischen Jerusalem und Bethanien und wir verabschieden heute Jesus nicht. Feiertage können Andenken sein, zur Andacht werden. Aber es ist mir wichtig geworden, dass die Feiertage nicht im Zentrum stehen. Es geht gar nicht um die Feiertage, sondern es geht um das, was Gott getan hat in seiner Heilsgeschichte. Und für mich persönlich steht manchmal die fortgeschrittene Heilsgeschichte fast mehr im Zentrum wie die Feiertage, die immer ein Stück weit auch Rückschau sind. Aber Jesus doch bereits fast alles vollendet hat, bis auf seine Wiederkunft, die noch aussteht. Ich bin eingestiegen mit der Frage, und ich wiederhole sie nochmals, Himmelfahrt, ist das nun ein froher Festtag oder ein trauriger? Vielleicht wissen wir es an diesem Feiertag auch am wenigsten. Nehmt einmal diese Frage mit. Wir haben einen der Predigttexte gehört aus Johannes 14 ab Vers 16. Ich lese dort nochmals einen Vers und dann den Bericht aus Lukas Evangelium Kapitel 24. Die Frage ist, ein froher oder ein trauriger Festtag? Ich lese Johannes 14 ab Vers 28 nochmal. Noch einmal. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe und komme wieder. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ein froher Festtag oder ein trauriger? Und dann Lukas 24, und ich finde es schön, wie wir hier etwas spüren von dem, wie sich die Jünger in der Gegenwart Jesu verändert haben. Damals in Johannes wird berichtet, dass sie sich nicht freuten, dass sie sich sorgten und so weiter. Und dann Lukas 24 lese ich den Bericht von der Himmelfahrt. Es ist ungefähr Vers 44, ich habe es mir nicht notiert. Da sprach er zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten, in den Psalmen. Da öffnete er ihnen, den Jüngern, das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern von Jerusalem an, ihr seid dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was meinen Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und er führte sie hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allzeit im Tempel und priesen Gott. Die Jünger haben sich verändert in der Gegenwart Jesu. Heute habe ich die Predigt nicht so ganz stark strukturiert, aber es trägt den Titel Auftrag erfüllt. Jesus kehrt zu seinem geliebten Vater zurück. Dort ist heute das Augenmerk meinerseits für diese Predigt. Letztes Jahr habe ich gepredigt über die Aussage, mir ist gegeben alle Macht. Auch im Hinblick auf das Ende der Zeit, die Endzeit, dass uns das Hoffnung macht. Heute, Jesus kehrt zu seinem geliebten Vater zurück. Aus der Perspektive Jesu ist die Rückkehr zu seinem Vater ein riesig großes Freudenfest. Da möchte ich etwas verweilen heute Morgen. Im Gespräch mit den Jüngern sagte er, ich gehe zum Vater und ich komme wieder zu euch. Was hören wir mehr? Ich gehe oder ich komme wieder? Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Der ganze Weg von Jesus, von seiner Menschwerdung bis hin zu seiner Auferstehung, bis zur Himmelfahrt, hatte ein klares Ziel. Menschen durch seinen Tod und seine Auferstehung loskaufen von der Macht des Todes, der Sünde. Nicht loskaufen, dass die Menschen nun frei sind und selber machen, was sie wollen, sondern loskaufen für den Vater. Befreien zum Vater hin. Und danach aber wieder zurück zum Vater. Jesus will wieder dorthin, wo er immer schon war, an den allerbesten Ort, den es gibt. Lasst uns das hören, den allerbesten Ort, den es gibt, beim Vater. Die Jünger damals sahen in der Ankündigung, nach Johannes zuerst vor allem Verlust. Er geht weg, dieser liebste Jesus. Wir sind wieder allein. Was passiert mit uns? Wir kennen unterschiedlich Abschnittsschmerz, wenn eine geliebte Person wieder weggeht, Missionare ausreisen oder wir Menschen auch verlieren durch Tod und so weiter oder Beziehung auseinanderbrechen. Die Jünger haben sich selbst im Blick. Wir verlieren etwas. Dieser Jesus ist nicht mehr da. Verlust. Sie haben sich selbst viel mehr im Blick wie Jesus. Und das nimmt Jesus an als Anlass, dass er sogar sagt, ihr liebt mich nicht. Denn Liebe sucht nicht sich selbst, sondern den anderen. Wenn ihr mich lieben würdet, würdet ihr euch freuen. Gerade darin, dass die Jünger ihren Verlust bekennen. Und ich glaube, wir können das nachvollziehen. Geben sie zu erkennen, sie sind noch ganz bei sich selber in ihrem selbstzentrierten Denken. Was bringt mir Jesus? Und Jesus sagt es für mich erstaunlich stark, deutlich. Daran sehe ich, dass ihr euch noch mehr liebt wie mich. Würdet ihr mich lieben, würdet ihr euch mit mir freuen. 2, 3 Gedanken vielleicht zur Anwendung auch gerade von diesem Satz. Würdet ihr mich lieben, würdet ihr euch freuen. Vielleicht wäre dies ein seelsorgerlich hilfreicher Satz, wenn Menschen ihren leiblichen Tod sterben. Wenn wir Menschen loslassen, auch müssen, die sterben. Menschen, die im Glauben an Jesus Christus sterben. Dieser Satz im Ohr, vielleicht mit der Zeit im Herz, würdet ihr mich lieben, so würdet ihr euch freuen. Jesus redet ja bei Himmelfahrt nicht von seinem Sterben, er findet Eingang beim Vater in seiner Herrlichkeit, aber ich glaube, dass wir trotz leiblichem Tod das auch so verstehen dürfen. Diese Person geht, sofern sie im Glauben an Jesus gelebt hat, zurück nach Hause, zum Himmelsvater. Natürlich geht es zuweilen noch durch den leiblichen Tod, es sei denn für jene, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Und der Schmerz, der darf sein, aber auch dieser tröstend hilfreiche Satz aus Gottes Wort, er oder sie geht zum Vater, wenn wir ihn oder sie lieben, so lernen wir es vielleicht, uns zu freuen. Es gibt keinen besseren Ort. Noch etwas anderes. Der Himmelfahrtstag hat allerhand Veränderungen erlebt. Auch wie er gefeiert wird. Da gab es durchaus Seltsames. Zum Beispiel hat man in einer gewissen Zeit eine Christusfigur an einem Kreuz die Kirche emporgehoben durchs Kirchendach hindurch, um zu zeigen, Jesus geht zum Vater. Auch das Festgesetztsein an einem Donnerstag als Feiertag war nicht immer. Früher wurde es am Sonntag gefeiert, wenn überhaupt. Und es ist auch kulturell unterschiedlich. Ich habe gestern noch ein Mail bekommen aus Thailand von Freunden, die sagen, bei uns in Thailand ist das sowieso keine Frage. Es ist kein gesetzlicher Feiertag. Und in vielen Gemeinden geht dieser Feiertag vergessen. Hat mich ein bisschen provoziert. Auch die Verankerung als Feiertag unter der Woche war nicht immer gegeben. Auch die Namensgebung ist im Wandel. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch das bewusst seid oder das hört. Immer mehr wird, vor allem in Deutschland, aber ich glaube auch zunehmend in der Schweiz, heute vom Vatertag geredet. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Das quasi als Gleichberechtigung zum Muttertag, der ja gleich dann folgt. Hä? Naja. Und diesen Vatertag feiert man häufig indem, dass Männer mit Bollerwagen voller alkoholischer Getränke sich auf eine Wanderung machen. Ich frage mich, wie weit sie kommen. Und den Tag so feiern oder begießen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich finde das traurig, ich finde das bedenklich. aber ich bin beim Namen hängen geblieben. Vatertag. Ich gehe zu meinem Vater, sagt Jesus. Vatertag. Himmelfahrt, vielleicht ging es bei Jesus ja weniger um die Fahrt in den Himmel. Es ging nicht um die Auffahrt, das Auffahren. Das war der Weg. Aber das Ziel war, ich gehe zurück zum Vater. Vielleicht ein Denkansatz, ein Gesprächsansatz auch für die heutige Zeit, wenn wir über einen solchen Feiertag reden und denken mit anderen. Und wenn Jesus gegen den Himmel emporgehoben wird, so sind wir uns wohl einig, Himmel ist nicht einfach der Ort da oben. Sonst hätten Astronauten vielleicht anders reagiert, als sie gesagt haben, wir haben Gott im Himmel nicht gefunden. Himmel, ich sag's mal so, Himmel ist der Ort von Gottes Herrschaft. Aber es ist nicht einfach der Ort oben über den Wolken im Weltall. Es ist der Herrschaftsbereich Gottes. Und darum ist Gott ja einerseits in Christus seit seiner Himmelfahrt nicht mehr hier und dennoch unter uns. Himmel ist der Herrschaftsbereich Gottes, der normalerweise für unsere leiblichen Augen verborgen ist. Der hier ist und doch nicht sichtbar. Es ist Gottes Reich, das real ist, aber für meine Augen meistens nicht sichtbar. Manchmal gibt Gott einen kleinen Einblick. Einfach, dass wir Himmel richtig verstehen, es ist nicht einfach das über den Wolken, wo die Freiheit grenzenlos sein muss. Aber was für ein Bild zeichnet hier Jesus von seinem Himmelsvater vor seinen Jüngern, vor uns? Was muss es für Christus bedeutet haben, auf dem Ölberg zu stehen und zu wissen, ich habe alles getan, was der Vater wollte. Jetzt habe ich es vollendet, jetzt kann ich zurück. Ich habe den Willen des Vaters erfüllt. Durch das bittere Ende hindurch bis zur herrlichen Auferstehung. Hören wir das einmal, dass Jesus sagen konnte, ich habe ausschließlich, aber vollendet das gemacht, was der Vater im Himmel wollte. Das kann nur Jesus sagen. Ich habe alles gemacht, vollständig. Und ausschließlich das, was der Vater wollte. Aber jetzt in diesem Moment, auf dem Ölberg, weiß Jesus, jetzt ist alles vollendet, der Auftrag ist erfüllt. Liebe Grüße aus dem Gottesdienst. Für Christus ist der Himmelfahrtstag, der Vatertag, ein Freudentag. Es leuchtet für mich nochmals Ostern auf, das Geschehen von Karfreitag, Ostern. An Ostern hörten wir, es ist alles vollbracht. Und an Ostern, Frieden gebe ich euch, Frieden ist geworden, Versöhnung ist jetzt da. Und so ist Himmelfahrt der letzte Sonntag, auch wenn es am Donnerstag ist, so ist Himmelfahrt der letzte Sonntag, der zu Ostern gerechnet wird. Mit Pfingsten beginnt ein neuer Abschnitt. Wir hören nochmals etwas vom Ostergeschehen, wo Jesus sagt, es ist vollendet, der Sieg ist da und an Himmelfahrt. Alle Macht ist mir jetzt gegeben, die Vollendung ist da. Vielleicht kennen wir das Gefühl nach einer großen Herausforderung, nach einem Großauftrag oder nach einem Examen, wenn alles vorüber ist, jetzt ist es durch. Erfolgreich, hoffentlich beendet. Wie viel mehr muss das für Christus bedeuten nach seinem langen Dienst? Nicht einen Nachtdienst und dann zurück. Einen langen Dienst über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg. Zurück zum Vater, dort wo er schon immer war und den Himmel verlassen hat, dorthin zurück, wo er immer sein wird. Wie herrlich sehen wir Jesus und wie herrlich sehen wir in ihm diesen Vater. Großartig ist dieser Christus. In ihm erkennen wir, wie der Vater ist. Dort spüre ich etwas von seiner Freude zu diesem Vater zurück. Es ist ein Freudentag für Jesus. Und er sagt, der Vater ist größer wie ich. Dieses Wort von Jesus, das kann uns eigentlich nicht verwundern. Ich glaube, es ist weniger eine Rangliste. Wer ist größer? Wenn ich es richtig verstehe, stellt sich diese Frage für Gott nicht. Wer ist größer? Denn bei wer ist größer ist ja immer die Frage, bin ich größer oder nicht? Gott funktioniert wohl nicht so. Aber Jesus sagt, Gott ist noch größer. Und dieser Sohn war immer der, der mit Freude, in Abhängigkeit, bittend, empfangend, gehorchend vor seinem Vater war. Wie er den Vater liebt. Jesus denkt nicht zuerst an sich, sondern immer an den großartigen Vater. Als Jesus am Tag der Auferstehung der Maria von Magdala begegnete, gab er ihr den Auftrag, gehe zu meinen Brüdern und sage Folgendes: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Ich muss doch noch eine Klammer machen. Daniela hat es mir korrigiert. Die Maria von Magdala, das habe ich mir so aufgeschrieben und dann hat die Autokorrektur was Komisches gemacht. Die hat nämlich geschrieben Maria von Mandala. Das wäre dann falsch. Ja? Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Zum ersten Mal spricht Jesus hier so von eurem Vater und eurem Gott. Jesus nennt hier das Bedeutsame, weil es durch die Auferstehung geworden ist, dass dieser Vater im Himmel nun auch unser Vater ist. Es ist geworden, weil jetzt das passiert ist, was Jesus gesagt hat, der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt habt oder liebt und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Darum hat uns der Vater lieb, nicht weil wir so brave sind. Nur darum, weil Jesus es erworben hat und nun jene legitimiert, die sich an ihm halten, haben wir Anteil an ihm. Es ist mir bewusst, es gibt in dieser Welt, in der wir leben, viele Zerrbilder von Vätern, schreckliche Bilder von Vätern. Aber diesen Vater, der Jesus hier uns vor Augen zeichnet, ins Herzen schreibt, das ist das, wohin er sich sehnt und freut. Und ich habe mich gefragt, ist dieser Gott durch Glauben auch mein Gott geworden, dein Gott? Mein Vater. Darf dieser Tag im besten Sinn Vatertag sein, unabhängig, ob wir leibliche Väter ja haben wir einen, aber ob wir es kennen, ob wir Kontakt haben, darf es Vatertag sein, nicht mit Bollerwagen. Ich habe nicht gegen den Wagen, sondern durch Christus, durch den ich sagen darf, aber lieber Vater. Es gibt viele Menschen, die reden mit Gott, aber nur jene, die in Christus erlöst und wiedergeboren sind, können wirklich wahrhaft sagen, mein Gott. Darum können auch letztlich nur jene wahrhaft Wiedergeborene beten, unser Vater. Sagen können es viele Menschen, aber wirklich beten, unser Vater, können eigentlich nur Wiedergeborene. Denn ohne Christus ist der heilige Gott niemals unser Vater, sondern unser Richter. Aber in Jesus Christus ist er unser Vater geworden. Können wir das beten? Mein Gott, unser Vater. Wie haben sich die Jünger nach der Osterbegegnung mit Christus verändert? Ich habe es schon angedeutet bei der Lesung. Einst waren sie traurig über die Ankündigung, dass Jesus geht, zum Vater geht. Aber nach dem Bericht des Lukas-Evangeliums waren sie freut, erfüllt von Freude. Im Bericht über das Himmelfahrtsgeschehen in der Apostelgeschichte hören wir, dass Boten aus dem Reich von Gott Engel an die Jünger herantreten und sagen, was steht ihr noch hier? Was schaut ihr noch gegen den Himmel? Dieser Satz hat für mich etwas Mahnendes, aber auch so ein bisschen ein Augenzwinkern. Was steht ihr eigentlich noch hier? Wohin schaut ihr eigentlich noch? Die Engel nehmen von Gottes Auftrag her teil am Leben der Menschen und sie erkennen das teils staunende, vielleicht auch das schmerzliche Nachsehen bei Jesus. Die Jünger haben in dem Moment das Nachsehen. Und die Engel sagen, geht zurück. Es wartet ein großer Auftrag für euch und ihr müsst es nicht selber, ihr werdet die Kraft dazu bekommen. Bleibt doch jetzt nicht hier stehen, jetzt wo alles gemacht ist von Jesus. Bleibt jetzt nicht stehen, sondern geht und verkündigt den Menschen. Tragt diese Botschaft weiter. Ich habe ein Zitat gefunden, das hat mich, soll ich sagen, geärgert. Sag's lieb. Es hat mich herausgefordert. Das Zitat lautet: Gottes Liebe duldet kein Verweilen bei uns selbst oder bei unseren Stimmungen. Ich glaube, das ist nicht ein Wort, das wir uns nicht spüren sollten, wo die Grenzen sind, wo die Kräfte auch mal wieder aufgetankt werden, sondern es geht, glaube ich, nicht um das. Aber es hat mich angestachelt. Gottes Liebe duldet kein Verweilen bei uns selbst oder bei unseren Stimmungen. Bleibt nicht hier stehen, geht zurück. Genauso wie Jesus fortging aus dem irdischen Raum in die ganz andere Welt von Gott, die wir normalerweise mit unseren Augen nicht sehen, genauso wird er noch einmal kommen. Das grundlegende Wort ist übrigens in einen anderen Raum treten. Ich finde das ein schönes Wort. Jesus ist in den Raum Gottes, in die Herrschaft Gottes getreten. Und einmal wird er kommen. Das hier verwendete Wort sagt übrigens nicht wiederkommen, es heißt nur kommen. Es ist vielleicht mehr unsere Perspektive, er wird wiederkommen, er wird kommen. Die Apostel begreifen die Lage, sie erfassen, was Jesus in den knappen Worten einmal zu ihnen gesagt hat: Handelt, bis ich wiederkomme. Es ist nicht die Zeit zum sehnsüchtig hinterhersehen und zu betrauern, dass Jesus nicht mehr da ist. Auch nicht, um ängstlich zu leben, wann Jesus kommt, wenn wir in Christus sind, sondern geht. Alles, was ihr lebt, alles, was ihr arbeitet, auch alles, was an Gemeindeleben geschieht, soll fortan in der Gewissheit und Verantwortung geschehen, dass Jesus kommen wird. Und die Jünger ziehen die Folgerung und gehen mit Freude nach Jerusalem zurück. Ich habe gefragt, ob Himmelfahrt ein froher Festtag ist. Ich glaube, wir dürfen uns freuen, weil Christus seinen ganzen Auftrag erfüllt hat und dadurch seinen Gott zu unserem Gott, seinen Vater zu unserem Vater gemacht hat. Das ist Freude. Und es wird Wirklichkeit, wo wir zu Christus kommen, seine Erlösung, seine Neuschöpfung an uns ergreifen. Aber vielleicht ist Himmelfahrt auch Tag der Trauer. Vielleicht darüber, dass ich stehen geblieben bin. Dass ich dort geblieben bin, bei Jesus nachzutrauern und immer noch stehe und stehe, statt ihm wirklich nachzufolgen. Vielleicht ist auch Tag der Buße, um umzukehren und Gott zu loben. Ob seiner Liebe zu uns, auch für seine Wiederkunft, die noch aussteht, die wir in Gnade, aus Gnade, der wir so entgegengehen dürfen. Er wird kommen, das ist uns gesagt. Lass mich beten. Lieber Herr, wir haben dein Wort gehört, dein Zeugnis über den Vater, deine Freude. Ja, und manchmal kenne ich den Gedanken, wie gern wäre ich unter der Jüngerschar damals ein paar Schritte mitgegangen mit dir. So Auge in Auge, Schulter an Schulter. Und du hast, ich glaube Paulus war es, der gesagt hat, ihr habt geglaubt, weil ihr gesehen habt. Und wir glauben, weil wir aus Glauben, weil, obwohl wir es nicht gesehen haben, aber weil wir deine Botschaft gehört und angenommen haben. Wir wollen dir nicht nachtrauen, Jesus, du bist ja gegenwärtig. Das ist ein Geheimnis für mich. Du bist beim Vater und dennoch unter uns. Du bist im Himmel und gleichzeitig der, ich bin bei euch alle Tage. Ich danke dir für diese Zusage und ich möchte lernen, nicht stehen zu bleiben und gegen den Himmel zu starren, sondern mich freuen, ab dem, dass du beim Vater, deinem Vater und meinem Vater bist. Bei deinem Gott und meinem Gott in dir. Hilf dort, wo du uns herausgefordert hast, dort, wo etwas angeklungen ist, zur Freude, vielleicht auch zur Umkehr. Und hilf uns, das zu tun, was du uns in unser Herz gesagt hast. Amen.